Deutschlandfunk Interview.
Und am Telefon ist Janis Kluge. Er ist Russland-Experte bei der Denkfabrik Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin und Spezialist für Sanktionspolitik. Guten Tag, Herr Kluge.
Guten Tag, Frau Engels.
Russlands Krieg gegen die Ukraine geht ja seit Monaten sehr hart weiter. Mancher Beobachter fragt sich angesichts der wenigen Bewegungen, die Russland in Sachen Verhandlungsbereitschaft zeigt, wirken denn die bisherigen EU-Sanktionen gegen Russland überhaupt?
Naja, das hängt davon ab, wie man Wirkung definiert. Es ist klar, dass es einen starken ökonomischen Effekt hat auf Russland. Also Russlands Wirtschaft ist ja in einer Krise. Aber gleichzeitig ist die Frage, inwiefern das eben Putins Kalkül beeinflusst. Und da kann man eigentlich festhalten, dass es das bisher nicht im wesentlichen Maße tut. Man kann auch auf verschiedene Maßnahmen schauen. Also einiges funktioniert ganz gut. Das Ölembargo hat einen deutlich erkennbaren Effekt auf die Einnahmen des Staatshaushalts. Aber bei anderen Dingen ist es eben schwieriger. Und das betrifft vor allen Dingen Exporte von Technologiegütern, die dann beispielsweise von der russischen Rüstungsindustrie verwendet werden können.
Dann versuchen wir einmal schärfer noch auf die Sanktionslandschaft zu schauen, will ich es mal nennen. In der EU gibt es ja Uneinigkeit darüber, weitere Militärhilfen zu gewähren, aber auch darüber, die Sanktionen gegen Russland nun weiter zu verschärfen. Ist die Gemeinschaft am Ende der Gemeinsamkeiten angekommen, weil die nächsten Verschärfungsschritte zu hart die eigene Wirtschaft treffen würde?
Es sind schon sehr große Maßnahmen eingeführt worden. Ich glaube, die größte Maßnahme war tatsächlich das Embargo auf Ölimporte, das ja vor fast einem Jahr beschlossen wurde und dann im Winter letztlich eingeführt wurde. Inzwischen gibt es nicht mehr die großen russischen Exportgüter oder die großen Handelsbeziehungen, die noch in den Fokus genommen werden können. Es gibt einige Dinge, die schon seit Monaten in der Diskussion sind, wie beispielsweise der russische Atomkonzern Rosatom. Gibt noch einige andere Punkte, aber ansonsten hat sich jetzt die Diskussion stark verlagert eben auf die Frage der Umgehung, also darauf, wie man verhindern kann, dass die bisher eingeführten Maßnahmen von Drittstaaten oder von Unternehmen in diesen Staaten ausgehebelt werden, indem beispielsweise Güter aus der EU auf Umwegen nach Russland gelangen.
Und was kann man da konkret tun? Da ist ja Kasachstan sehr bekannt geworden, über den Umweg, sei es Kühlschränke oder Ähnliches zu tun, aber auch ganz konkrete Fälle, wo wir nehmen einmal EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen her, die chinesischen Firmen vorwirft, hier ganz konkret Sanktionen zu umgehen. Kann man hier überhaupt etwas tun?
Man kann schon sehr viel tun. Es gibt verschiedene Problemlagen. Also einmal gibt es natürlich chinesische, auch Unternehmen in anderen Staaten, die mit der russischen Rüstungsindustrie zusammenarbeiten, das teilweise auch schon vor dem Krieg getan haben. Und da hat die EU auch schon in der Vergangenheit Maßnahmen ergriffen, beispielsweise gegen iranische Drohnenhersteller, die eben die russische Armee beliefert haben. Das ist schon praktisch in den aktuellen Sanktionen mit drin. Und da gibt es jetzt Überlegungen, ob auch chinesische Unternehmen mit aufgenommen werden. Bei der Umgehung von Sanktionen soll jetzt eventuell eben ein neues Instrument eingeführt werden, mit dem man ganze Staaten erstmal warnen, also listen möchte und dann eventuell auch sogar so weit gehen könnte, den Export von Gütern in diese Staaten aus der EU zu unterbinden, damit sie von dort nicht weiter geleitet werden nach Russland. Das ist jetzt das Neue. Das wäre tatsächlich ein qualitativer Wandel auch für die Sanktionspolitik, weil es dann eben um Sekundärsanktionen geht. Das heißt, um Sanktionen gegen Sanktionsumgehung. Das ist etwas, was die EU bisher eben nicht tun wollte.
Aber dann wird es doch sehr konkret und es wird vor allen Dingen dann die Frage sein, welche Länder sind betroffen? Sie erwähnten den Iran. Nun ist bekannt, dass zum Iran nicht die allerengsten Wirtschaftsbeziehungen bestehen. Das ginge vielleicht auch noch vergleichsweise bei kleinen Staaten, aber bei Staaten wie China oder Indien, wo die EU wesentlich größere Handelsstränge hat, enge Beziehungen hat, wäre das doch kaum umsetzbar, oder?
Es wäre zumindest politisch deutlich heikler. Also es ist so, dass bei kleinen Staaten wie Armenien sich sowas wahrscheinlich relativ gut einführen ließe, ohne dass die EU davon eben schwere Rückwirkungen zu befürchten hat. Bei anderen Staaten, auch der Türkei beispielsweise, gibt es dann eben gegenseitige politische Abhängigkeiten. Also diese Staaten spielen einfach für die EU selbst auch eine große Rolle. Und da wird dann eben zweimal überlegt, ob man diese Staaten vor den Kopf stoßen möchte. Im Fall von China ist das natürlich eingebettet in eine größere Diskussion auch der amerikanischen China-Politik und der Frage, wie Europa sich in diesem Gesamtkomplex positionieren möchte. Das heißt, das muss man dann im Zusammenhang sehen. Aber bei den kleinen Staaten, und natürlich geht es vor allen Dingen um diese Staaten an der russischen Grenze, durch die dann diese Transporte stattfinden, da könnte man das teilweise schon machen. Es ist aber auch so, dass diese Maßnahme erstmal nur als ein Druckmittel gedacht ist. Das heißt, man möchte einfach auch die diplomatischen Bemühungen etwas unterfüttern mit eben einer potenziellen Möglichkeit. Es ist jetzt nicht so, dass die Sanktionen gegen diese Staaten, durch die Umgehung läuft, unmittelbar vor der Tür stünden.
Wäre das nicht dann auch eine Folge, dass man möglicherweise diese Staaten wie Armenien oder Kasachstan stärker in Handelsbeziehungen in Richtung China treibt?
Da sehe ich nicht unmittelbar die Verbindung. Ich denke, es ist eher die Frage, wie die Staaten sich zukünftig politisch orientieren. Das heißt, ob sie weiter sich bemühen, sich auch ein Stück weit abzugrenzen von Russland und auch sich kritisch oder zumindest in ihren Worten dann neutral gegenüber Russland positionieren. Das heißt, man möchte eigentlich auch mit diesen Staaten in einem kooperativen Verhältnis bleiben. Wirtschaftlich hätte das Ganze erstmal noch keine sehr großen Auswirkungen, weil es eben um ganz bestimmte Güter geht. Das heißt, es ist jetzt in den gesamten Wirtschaftsbeziehungen und auch in den Wirtschaftssystemen dieser Staaten spielt das jetzt noch keine sehr große Rolle. Es geht eben um ganz bestimmte Güter, die bestimmte, also Technologien enthalten oder der russischen Rüstungsindustrie eben die Produktion ermöglichen. Und das ist wirklich, es geht nicht um viele Milliarden, es geht einfach um in der Regel Millionenbeträge von beispielsweise Drohnen, Kugellagern, Elektronik und so weiter. Das heißt, es ist jetzt kein sehr großer wirtschaftlicher Faktor.
So viel zum Thema Sanktionen gegenüber Drittstaaten. Dann richten wir noch einmal den Fokus nach innen, also auf die EU-Mitglieder selbst. Dort haben wir ja gerade im Vorbericht gehört, dass dort die Uneinigkeit auch dann beginnt, wenn beispielsweise die ungarische Bank OTP als Kriegssponsor von der Ukraine benannt wird und Ungarn jetzt den Schritt geht, Militärhilfen für die Ukraine zu blockieren, weil man eben nicht möchte, dass diese Bank in irgendeiner Form auf Sanktionslisten gerät. Beeinträchtigt das die EU absehbar bei ihrer weiteren Vorgehensweise, sowohl was Sanktionen angeht, aber auch was eben konkrete Hilfen für die Ukraine angeht?
Ja, diese Liste wurde von mehreren Staaten als Affront aufgegriffen. Also auch diese Liste ist da unter anderem auch ein deutsches Unternehmen, das Unternehmen Metro. Es geht den Ukrainern an der Stelle darum, Unternehmen an den Pranger zu stellen, die eben weiterhin in Russland Geschäfte machen. Das heißt nicht, dass sie dort jetzt die Armee direkt unterstützen, aber alleine, dass sie dort Steuern zahlen, ist eben für die Ukraine dann schon ein Zeichen darauf, dass sie eben diesen Krieg mit unterstützen. Es sind auch nicht sehr viele Unternehmen auf dieser Liste, aber es ist eben ja sind besonders viele griechische Unternehmen darauf, also vor allen Dingen Reeder, aber auch eben diese große ungarische Bank. Und Ungarn hat jetzt diese beiden Themen verknüpft, die Sanktionen, die Hilfe mit dieser Liste, obwohl das eigentlich nichts miteinander zu tun hat. Und ich denke, dass die EU jetzt versuchen wird, mit der Ukraine zu sprechen, was die Zukunft dieser Liste betrifft. Aber eigentlich folgen aus dieser Liste jetzt keine unmittelbaren Konsequenzen für diese Bank. Also das ist jetzt keine Maßnahme, außer dass es eben, ja, eben die Bank an den Pranger stellt.
Und Ungarn eben reagiert. Schlussstrich drunter, denken Sie, dass die EU-Außenpolitik hier auch am Ende der Gemeinsamkeit angekommen ist?
Das glaube ich nicht. Es gibt noch vieles zu tun in den nächsten Monaten, auch bei der Durchsetzung der bestehenden Sanktionen. Und es gibt viele Maßnahmen, auf die man sich schon einigen kann. Es ist so, dass diese Aushandlung der Pakete auch in der Vergangenheit immer schon einige Wochen oder einige Monate gedauert hat. Und das ist dieses Mal nicht anders. Aber das, was jetzt aktuell zur Debatte steht, das ist letztlich, denke ich, schon konsensfähig. Es ist nur die Frage, wie weit es dann noch ausgedünnt wird und wie viel am Ende in diesem Paket wirklich drinsteht. Aber es gibt weiterhin zumindest grundsätzlich die Bereitschaft, die Sanktionen zu verschärfen. Und wenn man eben die entsprechenden Formeln findet, die dann den Konsens ermöglichen, und das ist ja praktisch die Aufgabe der Kommission, dann denke ich, dass es da auch schon noch weitere Maßnahmen geben wird in den nächsten Monaten.
Janis Kluge, Russland-Experte und Spezialist für Sanktionspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Vielen Dank für das Interview heute Mittag.
Herzlichen Dank.